Easy.
Monja.
Glaubst du, dass du in den Geschichten von einigen Menschen der Bösewicht bist?
100%.
Inwiefern?
Zu 100%.
Inwiefern?
Naja, ich, also mal abgesehen von der Tatsache, dass ich kein perfekter Mensch bin.
Was?
Ja, Entschuldigung, ich muss dich leider enttäuschen. Und ich durchaus, selbst wenn ich nie wirklich Fehler gemacht hätte, gäbe es trotzdem Situationen, in denen ich zwar richtig gehandelt und fair gehandelt habe, aber trotzdem andere Menschen damit verletzt. Weil jemanden zu verletzen bedeutet ja nicht immer, dass du was Böses gemacht hast, sondern man verletzt halt ab und zu einfach Menschen. Und deswegen, ja, 100%. 100%. Und es gibt auch ganz viele Menschen, die mich nicht ausstehen können. Ich hatte letztens die Unterhaltung mit jemandem, da hat jemand zu mir gesagt, hey, aber wie soll man denn dich nicht mögen? Und ich so,
hä? Doch, ich kann mir vorstellen, dass Leute dich nicht mögen.
Ja, natürlich.
Also ich liebe dich, aber ich kann dich auch genauso nehmen, wie du bist. Aber ich kann mir vorstellen, für jemanden, der vielleicht sich gewisse Dinge nicht selbst nicht erlaubt, die du dir erlaubst, das freie Sprechen, das Direktsein, das für dich einstehen, deine Grenzen achten, ne? Wenn ich damit ein Thema habe, dann, und ich bin mir dessen nicht bewusst, dann kann es sein, dass du dann vielleicht arrogant wirkst oder dich für was Besseres hältst. Oder wenn ich mich aus irgendeinem Grund minderwertig fühle und dann höre ich natürlich, wie schlau du vielleicht bist, ne? Ja, dann kann es sein, dass ich deswegen denke, guck mal, ich denke auch, die hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Also ich glaube tatsächlich.
Ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen.
Ja, genau.
Und ich mache auch nie Fehler. Ja.
Nein.
Aber ja. Also es gibt mehr als genug Menschen, die mich nicht ausstehen können, was voll okay ist. Und ich bin auch definitiv in der Geschichte von einigen Menschen der Bösewicht. Und das ist auch voll fein so.
Ich glaube, dass es nicht für jeden fein ist, der Bösewicht in den Geschichten der anderen zu sein. Ich glaube, dass das einen sehr harten inneren Prozess braucht, dass du das auch einfach mal so stehen lassen kannst.
Also es ist ja nicht so, als könnte ich immer bei allen Themen stehen lassen. Ich habe ja so ein großes Fairness-Bedürfnis und mich stören unfaire Sachen immer sehr. Das ist was mich nach wie vor sehr, ich mag das Wort eigentlich nicht, aber es triggert mich sehr. Das sind die meisten Situationen, in denen ich mich nicht regulieren kann und dann vielleicht doch mal an die Decke gehe, sind Situationen, in denen was Unfaires passiert. Noch nicht mal mir gegenüber per se, sondern prinzipiell. Ich habe da echt ein Problem mit. Und wenn mir Dinge unterstellt werden, die Tatsache einfach nicht der Wahrheit entsprechen, die ich so nicht gesagt habe oder die, also weißt du, was ich meine? Wenn Dinge einfach so ganz weit von mir weg sind und ich es einfach unfair finde, dann ist es schon auch so, dass das mit mir noch was macht. Ich habe nur nicht mehr so stark das Bedürfnis, Dinge richtig zu stellen. Und es gibt, glaube ich, auch Dinge, wenn Leute, die mir sehr nah sind, mich auf eine Weise sehen, die mir nicht gefällt und von der ich der Meinung bin, dass ich reflektiert genug bin, um zu beurteilen, ob das der Wahrheit entspricht oder nicht, dann ist es auch noch was, womit ich zu kämpfen habe. Auch nicht bei jedem Thema, aber es gab schon das ein oder andere Thema in der Vergangenheit, wo ich gedacht habe, okay, also, wow, das sind jetzt schon absurde Unterstellungen. Und je näher mir die Person ist, die mir sowas an den Kopf wirft, desto schwieriger ist es für mich. Weil ich dann immer denke, du kennst mich so gut, du siehst diese ganzen Sachen, wie kannst du sowas, also wie kommst du auf die Idee? Das sind dann immer noch Situationen, in denen ich auch damit zu kämpfen habe. Aber wenn es jetzt um die breite Masse geht oder einfach um Dinge, die mit denen ich fein sein kann, dann ist das für mich jetzt nicht mehr so schlimm. Mhm. Und wie gesagt, ich kann sehr gut damit leben, dass mich Menschen nicht leiden können. Und zwar so witzig, weil in der Unterhaltung letztens dann die Person das gar nicht raffen konnte. Und ich gesagt habe, ja, aber klar, ich bin kein Mensch für jedermann. Ich versuche auch nicht, ein Mensch für jedermann zu sein. Und ich kann verstehen, dass Menschen mich nicht abkönnen. ich kann das vollkommen nachvollziehen. Und dann hat die Person zu mir gesagt, ja, aber dann kennen die dich noch nicht richtig. Und dann habe ich gemeint, das mag sein, aber es kann auch sein, dass Leute, die mich richtig kennenlernen, mich nicht mögen. Auch das kann ich verstehen und auch das ist voll okay. Ich mag ja auch nicht jeden Menschen.
Ja, aber wie du schon sagst, ich glaube, wenn du grundsätzlich diesen Drang hast, von allen gemocht zu werden, dann treffen dich vielleicht Gerüchte oder Dinge, die über dich gesagt werden, auch von Menschen, die sehr weit entfernt sind. Dann könntest du deinen inneren Prozess hinlegen und dann ist es immer noch was anderes, wenn es von Menschen kommt, die dir eigentlich sehr nahe stehen oder die dir etwas bedeuten. Und dann glaube ich, da fängt dieses Thema an, ist, wie sehr versuche ich dann, den anderen Menschen davon zu überzeugen, dass ich nicht der Bösewicht bin? Wie sehr kann ich mich abgrenzen gegenüber den Vorwürfen, die mir entgegengebracht werden, ohne es zu meinem eigenen zu machen und mein Selbstbild dann zu verändern? Und wie sehr kann ich mir treu bleiben, also dem Drang, wenn ich wirklich sage, ich habe so gehandelt, was im Einklang mit mir ist, oder ich bin so, wie ich bin, was im Einklang mit mir ist, um die andere Person zu beschwichtigen oder damit sie aufhört, mich so anzusehen, müsste ich mich verlassen. Und ich müsste quasi, entweder ich verrate mich oder die andere Person wird sich verraten.
Ja.
Und ich glaube, das ist ein großer Zwiespalt, den man in sich tragen kann, wenn man nicht vollkommen okay damit ist, mit der Zeit sich selbst treu zu bleiben, selbst wenn es andere als Verrat, als treulos, als egoistisch, als was auch immer ansehen. Das auszuhalten, ist, glaube ich, nicht so einfach.
Ja, ist es nicht. Weil, also ich meine, wir sind ja alle Menschen, wir sind Rudeltiere und eins der psychologischen Grundbedürfnisse ist nun mal Zugehörigkeit. Und
ja.
Wenn das auf dem Spiel steht, bei sich zu bleiben, ist, glaube ich, nicht ganz so einfach. Und es ist aber auch immer noch mal die Frage, inwiefern habe ich reflektiert, ob die Person vielleicht recht hat? Also ist es tatsächlich so, dass die Person Mist erzählt und ich mich selbst verlassen müsste, weil ich sage, ich bin so und fertig? Oder bin ich nicht so und die Sache definiert mich nicht so, sondern ich habe einfach tatsächlich Mist gebaut?
Ja, aber da kommt noch eine dritte Ebene rein, finde ich. Nämlich die der die unterschiedlichen Wahrheiten, Perspektiven.
Ja.
Also es ist ja nicht nur so, dass ich entweder Mist gebaut habe oder keinen Mist gebaut habe, sondern es geht auch oft darum, ja, wie Dinge wahrgenommen werden und wie sie dann interpretiert und einsortiert werden. Und jeder, ich meine, das Thema haben wir schon ein paar Mal gehabt, jeder interpretiert und nimmt wahr anhand seines Innenlebens.
Ja.
So, und ich glaube, wenn du dann nicht die Fähigkeit hast, Perspektiven wechseln, wirklich zu veranstalten in dem Moment und Wahrheiten nebeneinander stehen lassen kannst. Also mal abgesehen von Fakten. Ne? Also wenn ich jemanden eine Ohrfeige verpasse, dann gibt es keine subjektive Wahrheit. Das ist ein Fakt. So. Danach kann man vielleicht interpretieren, warum das passiert ist. Darüber können wir dann sprechen. Aber es gibt ja Fakten und dann gibt es Dinge, die sind sehr beeinflusst von der Art, wie ich sie wahrnehme, wie ich sie interpretiere, von welchem inneren Ort sie kommen. Und ich glaube, dann ist es nicht nur, habe ich Mist gebaut oder nicht, sondern vielleicht ist das, was ich ja gemacht habe in dem Moment, etwas, was ich gar nicht als Missbauen wahrnehme. Aber für die andere Person ist es ein Kapitalverbrechen aufgrund der Geschichte, aufgrund des eigenen Themas und umgekehrt.
Ja, mit absoluter Sicherheit. Und das, ich glaube, dass die meisten Dinge genau auf dem Problem beruhen, dass Menschen das nicht auf dem Schirm haben oder nicht die Kapazitäten haben oder die Fähigkeiten haben, die Perspektiven zu wechseln und erstmal runterzufahren und zu sehen, dass die andere Person eine andere Wahrnehmung hat und erstmal zu gucken, wo stehen wir gerade? Was bedeutet diese Situation gerade für uns? Was genau empfinden wir gerade? Woher kommt das? Wie sehe ich das? Wie siehst du das? Reden wir überhaupt von der gleichen Sache? das passiert ja selten. Und genau deswegen sage ich ja, bin ich vollkommen in Ordnung damit, dass A, Menschen mich nicht mögen und B, dass ich in der Geschichte von einigen Menschen der Bösewicht bin. Weil ich aus ihrer Perspektive, in ihrer Lebensgeschichte, aus ihrer Wahrnehmung der Bösewicht bin. Und wenn ich das aus deren Perspektive sehe, so wie die unsere Verbindung, unsere Freundschaft, Beziehung, was auch immer es war, wie die das wahrgenommen haben und wie die wahrgenommen haben, was ich dann gemacht habe und deren Schmerz und deren Emotionen und so, dann verstehe ich das. Ist okay.
Hast du da ein konkretes Beispiel?
Lass mich mal überlegen. Ich muss immer überlegen, was ich erzählen kann und was nicht, weil das ja nicht immer nur meine Geschichten sind, sondern auch andere Menschen daran beteiligt sind.
Total.
Ich hatte in meinen 20ern, ich glaube, das ist lang genug her, um darüber sprechen zu können. Oh, wie erschreckend mir in solchen Situationen aber bewusst wird, wie lang meine 20er her sind. Gerade Anfang, Mitte meiner 20er war ich, sagen wir, ein bisschen bindungsängstlich. Mhm. Was bedeutet, ich hatte nur Situationships. Mhm. Und die gingen aber durchaus auch lang. Also es ist nicht so, als wären das jetzt so 2-3 Monate Kennenlernphase gewesen. Das waren schon teilweise 1 Jahr, 1,5 Jahre. Mal 2 Jahre, mal ein bisschen on, mal ein bisschen off. Und ich habe zwar sehr offen kommuniziert, dass ich an einer festen Bindung, Beziehung, Partnerschaft nicht interessiert bin. Aber ich habe mich so verhalten wie ein Wifi. Und wir hatten es ja schon öfter. Ich bin ja sehr fürsorglich. Andere würden sagen, sehr traditionell. Und so habe ich mich denen gegenüber auch verhalten. Also ich habe ihnen das Wifi-Programm gegeben, aber trotzdem gesagt, ich möchte mit dir eigentlich nicht zusammen sein. Mhm. Was nichts mit derer Person zu tun gehabt hätte, sondern einfach mit A, ich war der Meinung, dass es nicht kompatibel ist, weil verschiedene Zukunftsperspektiven und B, weil ich mich einfach nicht binden wollte. Ich bin ja wenn man nach Bindungstypen geht, ein vermeidender Bindungstyp gewesen. Ich bin das Paradebeispiel von einem vermeidenden Bindungstyp gewesen, also sehr vermeidend. Und ich konnte verstehen, dass die, auch wenn ich immer gesagt habe, ja, ich habe denen ja ehrlich gesagt, ich will nichts Festes. Ja, habe ich. Und natürlich habe ich dann auch gedacht, ich habe mir nichts vorzuwerfen, weil ich habe es ja ehrlich kommuniziert, immer wieder. Aber mein Verhalten hat halt nicht zu dem gepasst, was ich gesagt habe. Und selbstverständlich ist es immer daran geändert, dass sie sehr schwer verliebt waren und wir auch einen Alltag hatten, als wären wir in einer Beziehung, wir aber keine hatten und die am Ende nicht verstanden haben, wenn ich es beendet habe. Mhm. Weil es mir dann doch zu eng wurde oder zu, keine Ahnung, oder die zu needy in Anführungszeichen wurden. Und ja, natürlich habe ich immer gesagt, ja, aber ich habe dir doch immer gesagt, ich will keine Beziehung und so. Aber es war trotzdem nicht wirklich fair von mir, mich dann so zu verhalten, als wären wir in einer. Und dass gerade die zwei Männer, die das betrifft, mit denen das tatsächlich sehr lange so ging, nicht happy waren und sehr, sehr, sehr sauer auf mich und ich der Bösewicht und das Arschloch in der Geschichte war, oder bin, kann ich verstehen. Weil ja, auch wenn ich ehrlich kommuniziert habe, aber mein Verhalten hat eine andere Sprache gesprochen als meine Worte. Und ich habe denen sehr viel Hoffnung gegeben. Und dann habe ich sie ihnen weggenommen. Und da kann ich jetzt so oft sagen, wie ich möchte, ja, aber ich habe es dir doch gesagt. Du wusstest doch, worauf du dich einlässt. Ich habe gar nichts gemacht. Doch, habe ich schon. Habe ich.
Was glaubst du, woran das lag, dass du aber dann dich so verhalten hast, als ob du in einer Beziehung wärst? Meinst du, es liegt daran, dass es so zwei Anteile gibt? Zum Beispiel den bindungsängstlichen Anteil, der es keinen fallen wollte und dann aber einen Anteil, der das schon sehr genossen hat? Oder Was glaubst du, woran das liegt? Also woran das bei dir lag?
Also bindungsängstlich in meinem Fall hieß ja nicht, dass ich nicht die Benefits einer Beziehung haben wollen würde, sondern dass ich das Label und die damit hergehende Verantwortung nicht haben wollte.
Mhm.
Ich wollte mich nicht festnageln lassen auf, wir sind zusammen, du hast jetzt das und das zu machen und so. Weil ich hätte ja immer noch zurückrudern können und sagen können, wir sind gar nicht zusammen. Aber die Benefits einer Beziehung, also die partnerschaftlichen Dinge, die körperlichen, das Kuscheln, das zusammen Dinge erleben, das zusammen Kochen, also weißt du, was ich meine?
Voll.
Diese ganzen Dinge, die eben in einer Partnerschaft stattfinden, die wollte ich schon.
Mhm.
Ich hatte nur immer das Gefühl, dass ich irgendwie so eingesperrt bin. Und vor allen Dingen hatte ich panische Angst davor, jemanden zu verletzen. Wie soll ich das sagen? Ich hatte Angst davor, wenn ich die Beziehung eingehe und dann merke, nee, das doch nicht. Dass ich dann das Arschloch bin.
Was du am Ende so oder so warst, ne?
Was ich am Ende so oder so war.
Mhm.
Aber damals hatte ich ja das Bewusstsein dafür noch nicht. Was bedeutet, damals habe ich gesagt, ich weiß nicht, was dein Problem ist, ich habe es dir gesagt.
Mhm.
Ich habe von Anfang an mit offenen Karten gespielt, ich habe keine Ahnung, wo dein Problem ist, wirklich nicht.
Mhm.
Selbst von Schuld. Was auch nicht cool war. Aber das hatte ich ja damals nicht auf dem Schirm.
Ja.
Ich habe gedacht, ich mache nur einen Fehler, wenn ich die Beziehung eingehe, offiziell, und dann sage, nee, ich habe es mir anders überlegt. Weil ich bei beiden, nebst meiner Probleme mit Beziehung, hatte ich nicht das Gefühl, dass das langfristig passt. Weil beide waren sehr heiraten, sofort Kinder kriegen, Familie gründen, sehr ganz oder gar nicht und das am besten sofort.
Mhm.
Und ich war das komplette Gegenteil.
Mhm.
Gerade in meinen 20ern war ich immer so, ich kriege keine Kinder, ich möchte keine Mutter sein und ich möchte auch nicht heiraten. Und deswegen waren gerade diese zwei Beispiele für mich so, nee, das geht nicht. Das wird nichts. Und es waren halt auch noch andere Sachen wie, weiß ich nicht, Interessen, die nicht wirklich gleich waren. Es war, wir haben uns wunderbar verstanden und für das, was es war es toll, aber ich hätte nicht gedacht, dass das langfristig funktioniert. Und ich bin einfach damals schon kein Mensch gewesen, der Dinge ausprobiert. Es gibt ja Menschen, die sind schnell in einer Beziehung und gucken dann mal, wo es hinführt.
Genau.
Und ich denke mir, das mache ich nicht. Wenn ich zu jemandem meinen Freund nenne, meinen Partner nenne, dann habe ich vorher geguckt, ob es funktioniert. Ich gucke nicht erst innerhalb einer Beziehung, ob es funktioniert oder nicht.
Ja, absolut.
Weshalb die beiden für mich als Partner nicht in Frage gekommen wären. Was nichts an der Tatsache geändert hat, dass ich sie freundschaftlich super fand, dass beides wundervolle Menschen waren. Ich mit beiden die Zeit genossen habe und auch die Nähe genossen habe. Das waren ganz, ganz tolle Männer. Nur halt nicht wirklich für mich. Plus die Angst vor Verantwortung und Angst, Arschloch zu sein und Angst vor Bindung, waren in Kombination einfach schwierig. Und das hat dazu geführt, dass ich beide für lange Zeit mehr oder weniger an der Nase rumgeführt habe. Nicht bewusst, nicht absichtlich, aber ich habe es gemacht.
Ja.
Weil ich gesagt habe, ich will was nicht, was ich denen aber trotzdem gegeben habe, sozusagen. Du kannst halt nicht sagen, ich will nichts Ernstes, dich aber dann verhalten wie eine Ehefrau. Ich habe den Essen für die Arbeit, für die Mittagspause fertig gemacht. Also es war schon richtig, es war halt einfach Wifi-Verhalten. Ich habe das, glaube ich, noch nicht mal als Wifi-Verhalten gesehen.
Für dich war es normal.
Weil das für mich normal ist.
Ja.
Ich würde das auch für dich machen.
Ja.
Also weißt du, was ich meine? Ich bin einfach ein sehr fürsorglicher,
personunabhängig,
mitdenkender,
ja,
Mensch. Also ich mache das nicht für jeden, aber für Menschen, die mir sehr nahe stehen, ist das meine Liebessprache. Das ist mein Go-To, normal, easy denkt mit Kopf. Das ist, so bin ich halt. So, deswegen habe ich soweit gar nicht drüber nachgedacht. Rückwirkend betrachtet, weiß ich heute, dass ich das nicht einfach mit jedem ohne Konsequenzen so machen kann, weil Menschen das falsch verstehen. Also zumindest in so einem Kontext. Lange Rede, kurzer Sinn, um zu sagen, ich kann verstehen zu 100%, dass ich das Arschloch in der Geschichte bin.
Mhm. Verstehe.
Würdest du so unterschreiben, oder?
Ich würde es aus deren Perspektive unterschreiben.
Ja.
Das heißt Arschloch, aber ich glaube, man kann sich auf jeden Fall verarscht fühlen.
100%.
Also, oder beziehungsweise, ja, wie gesagt, wenn ich auf beide Perspektiven gucke, verstehe ich dich und ich verstehe die andere Person und trotzdem ist es, wie es ist. Und aber trotzdem verstehe ich, dass die Person sagt, ey, das war einfach maximal nicht in Ordnung.
Es war auch maximal nicht in Ordnung. Und das Ding ist, ich kann es halt auch einfach so stehen lassen. Es ist nicht, dass ich jetzt ganz krasse Schuldgefühle hätte oder Reue oder ich mich deshalb anders sehe oder mich schlecht fühle oder sonst irgendwas. Ich verstehe, warum meine 23-jährige Version von mir das so gehandhabt hat. Ich, aus dem heutigen Bewusstsein und meinem heutigen Wissen würde ich das natürlich anders handhaben als damals, aber das hatte ich damals ja nicht. Ich habe ja gar nicht gecheckt, was ich da mache. Und ich habe es auch nicht böse gemeint. Das weiß ich. Ich habe die nicht bewusst verarscht, das weiß ich auch. Deswegen kann ich beide Wahrheiten stehen lassen. Ich kann verstehen, warum ich gedacht habe, ich verstehe nicht, warum ihr jetzt so einen Aufriss macht. Ich habe euch das doch von Anfang an gesagt. Und ich verstehe, dass die gedacht haben, die hat sie nicht mehr alle, die Frau. Die kann doch nicht mit mir 1,5 Jahre lang Familie spielen und dann sagen, nö, doch nicht. So, ich verstehe es. Ich verstehe beides.
Ja, ich muss sagen, aus der Perspektive von jemandem, der auch bindungsängstlich geprägt wurde, kann ich es halt natürlich auch verstehen. Total easy. Von daher. Aber ich kann zu 100% die andere Seite verstehen. Das ist halt das Thema. Das ist halt das Problem bei sowas.
Ja, wenn das jemand mit mir machen würde, wäre ich auch angepisst.
Wäre ich angepisst? Ich wäre verletzt auf jeden Fall. Wie würde ich denn auf sowas reagieren? Also es kommt darauf an, also wenn mir jemand von Anfang an sagt, ich will auf gar keinen Fall eine Beziehung, verhält sich aber so, ist für mich eine Sache, als wenn jemand sagt, ey, ich habe Angst vor einer Beziehung und ich wage mich gerade hier hervor, aber ich weiß nicht, ob das geht. Das sind für mich zwei Sachen.
Das ist was anderes.
Genau, das ist für mich was anderes. Deswegen käme es drauf an, weil beim zweiten, dann weiß ich ja, worauf ich mich einlasse. Also anders gesehen, dass jemand sehr offen und spricht offen über seine Ängste und sagt, du, ich möchte es probieren, ich weiß nicht, ob es geht aufgrund von dir und den Dingen. Let's see what happens. Als dass jemand ganz klar zu mir sagt, ich will das nicht, aber sich so verhält, glaube ich, würde ich mich zurückziehen. Auch wenn man sagt, guck auf die Taten und so weiter und so fort.
Ja, aber in dem Fall eben nicht. Genau das ist das
genau,
Problem.
In dem Fall halt eben nicht. Als wenn jemand zum Beispiel sagt, oh, ich habe irgendwie Angst oder ich bin unsicher oder ich bin gerade irgendwie, keine Ahnung, habe keinen Kopf dafür. Ich wünsche es mir aber und ich lasse mich darauf ein und ich gucke mal, wie es geht. Aber ich habe auch Ängste einfach. Dann wäre es was anderes. Dann habe ich immer noch, ne, kann ich immer noch gucken, wie ich damit umgehe. Und beim ersten würde ich mich verarscht fühlen, tatsächlich.
Ja, ich mich auch. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich aus heutiger Sicht und in meinem heutigen Alter das gar nicht zulassen würde. Wenn ich mit jemandem was Lockeres hätte und dieser jemand würde mir sagen, ich möchte keine Beziehung und er würde anfangen, sich zu verhalten, als wären wir in einer Beziehung, würde ich das sofort outcallen.
Mhm. Safe.
Und sofort unterbinden, weil läuft nicht. Entweder Hü oder Hot, wir machen jetzt keinen Mix draus. Das,
ja gut, aber es bringt ja auch einen gewissen, ne, je nachdem. Man hat ja ab einer bestimmten Anzahl innerer Arbeit hast du einen gewissen Reifegrad, aber selbst muss nichts heißen, wenn du jetzt irgendwie jahrelang mit diesem Thema gar nicht konfrontiert warst und du bist vielleicht jemand, der sehr bewusst ist, kann es sein, dass du in dem Bereich dich trotzdem unbewusst verhältst, bis du hinschaust, warum du dich verhältst, wie du dich verhältst. Verstehst du? So, das heißt, es kommt halt darauf an. Isi, was?
Warte ganz kurz. Moment. Erstmal umgekehrt. Fällt dir eine Geschichte ein, wann du mal irgendwie der Bösewicht in der Geschichte von irgendwem warst?
Ja.
Ich muss mich hier voll exposen und du stellst einfach die nächste Frage. So einfach läuft das hier nicht. Wenn ich mich ausziehe, ziehst du dich auch aus.
Ich glaube, aus mehreren Perspektiven. Ich habe mich ja, du weißt, dass es mir im letzten Jahr sehr schlecht ging.
Mhm.
Und in dem Zuge habe ich mich von fast allen Menschen zurückgezogen, bis auf 4 Personen. Und habe das auch so kommuniziert. Also anstatt zu sagen, nee, ich kann nicht, habe ich irgendwann gesagt, pass mal auf, so geht's mir. Ich habe gerade keine Kapazität für diese Freundschaft. Ich habe meine drei Personen, die für mich da sind. Mehr packe ich gerade nicht. Und ich glaube, dass diese Menschen dann schon sehr verletzt waren von meinem Rückzug. Zumal sie dann natürlich auch meine Storys sehen und das nicht differenzieren können. Also sie verstehen nicht, dass ich in der Sekunde vorher vielleicht einen Heulkrampf hatte, aber eine Stunde später meine Story mache. Verstehst du? Das ist für jemanden, der tickt wie ich, der trotz allem funktionieren kann und sich zu Pausen eigentlich zwingen muss. Also ich muss mich zwingen, nicht zu funktionieren. Das ist einfach sehr tief mir verankert und immer etwas, woran ich stetig wieder arbeiten muss. Ich glaube, dass dann das nicht denken. Die denken sich, ja, dir geht's doch voll gut. Warum meldet die sich nicht? Warum sagt die nicht einfach bla 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 bla? Und ich bin aber jemand so, ich zähle Instagram zu meiner Arbeit. Und selbst wenn es eine Story ist, in der ich tanze, das ist meine Arbeit. Das ist Community Building, das ist Pflege, das ist präsent bleiben und so weiter und so fort. Und mir kann es auch in dem Moment, in dem der Song lief, richtig gut gehen. Und dann mache ich den aus und dann geht es mir einfach beschissen. So, und es existiert alles gleichzeitig. Und ich glaube, mir ist es ja so auch on top, ist, wenn es mir richtig schlecht geht, dann leidet als allererstes die Kommunikation darunter. Das ist etwas, was ich aktiv üben muss. Den Leuten sagen, hallo, mir geht's gerade schlecht, deswegen ziehe ich mich zurück, tschüss. So. Sondern bei mir ist dann mich kostet dann Kommunikation im Außen unglaublich viel Energie. Unglaublich, ich kann das gar nicht beschreiben. Ich glaube, für jemanden, der das Thema nicht hat, ist es einfach unverständlich. Also, hä, wo ist das Problem? Schreib doch einfach kurz. Blablabla. Aber für jemanden wie mich ist das so unglaublich anstrengend. Also es ist für mich unglaublich anstrengend, wenn es mir irgendwie schlecht geht und ich mich innerlich zurückziehe. Ne? Dann rauszukommen, um zu kommunizieren, ist für mich der Endgegner.
Ja, kann ich aber verstehen, ist bei mir genauso.
Ja, ich habe eine Handvoll Leute, die mittlerweile checken, was Sache ist. Die wissen, okay, ich habe von dir jetzt 2 Tage nichts gehört. Du zum Beispiel. Ja, ich habe jetzt von dir 2 Tage nichts gehört und du hast noch nichts gepostet. Alles okay. So. Genauso wie ich meinen anderen 3, 4 engsten Menschen gesagt habe, okay, pass auf, ich bin gerade auf Rückzug. Du kannst gerne nach mir fragen, aber bitte erwarte nicht, dass ich sofort antworte, überhaupt antworte oder die vorher Bescheid gebe. Ich komme raus, sobald ich kann. Und das hat was viel mit Überforderung in dem Moment zu tun. So, ich sage halt mittlerweile, was besser geworden ist, dass ich nicht spurlos verschwinde, sondern ich dann schaue mich kurz mehr und sage, hey, mir geht's gerade nicht gut, okay, tschüss. So, das habe ich mittlerweile etabliert, weil ich verstehe natürlich auch die anderen Menschen. Aber ich kann dann...
Ich schicke meistens Höhlen-GIFs. Es gibt ganz, ich bin ja so ein GIF-Mensch.
Ah ja, okay.
Und es gibt GIFs von witzigen Kreaturen, die aus einer Höhle raus oder in eine Höhle reinkrabbeln.
Mhm.
Und wenn ich wirklich hart überfordert bin und ich will auch nicht, dass mich irgendwer fragt, ich will nicht erklären, was gerade los ist, ich will einfach nur sagen, ich bin gerade nicht für Gespräche verfügbar, wundere dich nicht, dann verschicke ich Höhlen-GIFs.
Ja, und wie gesagt, ich glaube, und es ist mir auch zu Ohren gekommen, dass diese Menschen sich sehr auf den Schlips getreten fühlen davon, dass ich quasi mich zurückgezogen habe und trotzdem nach außen hin weiter funktioniere und sie das interpretieren als, dir geht's doch gut. Und das zum Beispiel. So. Da gibt's aber garantiert mehr als eine Geschichte, ja, die ich erzählen könnte. Was mir früher sehr schwer gefallen ist, das so stehen zu lassen, weil ich auch unbedingt irgendwie damals als ein guter, und ich glaube, das ist auch ein Stück noch immer noch drin, dieses als ein guter Mensch wahrgenommen zu werden.
Mhm.
Bis ich gelernt habe, und das gar nicht mehr allzu lange her, dass du das nicht beeinflussen kannst. Du kannst einfach nicht beeinflussen, wie andere Menschen dich sehen.
Nee.
Und wenn es braucht, dass ich mich komplett verstelle, dann ist es mir nicht wert. Also das ist etwas, was ich nicht mehr mache. Das heißt, kann ich dann mit, also fühle ich mich von mir dann gesehen, beschützt und handle im Einklang mit mir, selbst wenn es im Einklang mit einem Trigger gerade ist und ich gerade nicht anders reagieren kann, ja, dann ist es in Ordnung. Dann ist es für mich okay. Dann ist es so, wie es ist. Ich sage was dazu, aber ich werde nicht 100 Jahre mich rechtfertigen. Ich kann nicht mehr. Das ist mir zu anstrengend. Und wenn ein Gegenüber nicht die Perspektive oder nicht rausgehen kann aus seiner eigenen Perspektive und alles, was passiert, persönlich nimmt, wenn es so, wenn mein Gegenüber so ein Mensch ist, dann kann ich da nicht viel ausrichten. Außer einmal zu sagen oder mehrfach zu erklären, da stehe ich, deswegen handle ich so, wie ich handle, bla bla bla. Wenn du aber weiterhin das alles auf dich persönlich beziehen möchtest, dann mach das. Dann ist das etwas, was ich nicht in der Hand habe und ist auch Teil deines offenen Themas. Alles auf dich zu beziehen, was andere machen, ne? Das ist ja das Thema, ja, Menschen verhalten sich von innen nach außen. Genau. Aber das war sehr anstrengend, muss ich sagen, diese Entwicklung. Das so stehen zu lassen, war für mich mit sehr viel Arbeit verbunden.
Ich glaube, was ich heute noch habe, ist, also ich kann damit leben, dass ich manchmal in manchen Geschichten einfach der Bösewicht bin. Ich habe aber immer noch ein Problem, also wenn mir die Menschen nahestehen, muss jetzt nicht super nah sein, aber wenn es keine Fremden sind, also Social Media Welt,
ja,
dann habe ich immer noch das Bedürfnis, mich zu erklären, nicht zu rechtfertigen, aber die Situation zu erklären, weil ich denke, wenn sie es verstehen würden, ja, statt einfach alles persönlich zu nehmen oder same, Schlüsse zu ziehen, die einfach an den Haaren herbeigezogen sind, dann würden sie es einfach anders sehen.
Nein, easy. Weil ich habe das auch schon versucht.
Weil es macht einfach keinen Sinn. Und dann fange ich an, mich zu erklären, bis ich feststelle, die wollen nicht.
Nee, die können nicht.
Die wollen nicht, die können nicht. Ich weiß nicht, manche wollen vielleicht nicht, manche können vielleicht nicht. Ist eigentlich auch nicht mein Problem. Aber der Punkt, dass ich immer noch das Bedürfnis habe, mich zu erklären, sodass ich zumindest denke, jetzt habe ich es erklärt, jetzt kannst du deinen Schluss ziehen. Wenn du immer noch auf die gleiche Schlussfolgerung kommst, cool. Wenn du verstehst, dass deine Schlussfolgerung vielleicht falsch war oder nur halbrichtig, oder weiß der Geier und daraus entsteht eine neue Unterhaltung oder eine Klärung der Situation oder so, auch cool. Aber ich möchte wenigstens, dass alle Karten auf den Tisch liegen.
Absolut.
Aber auch damit mache ich mir manchmal zu viel Arbeit. Bei Menschen, bei denen es einfach unnötig ist.
Nee, also ja, ich mache das auch. Also ich erkläre es auch. Ich muss sagen, ich bin auch jemand, der es erklärt und mehrfach erklärt. Und dann irgendwann ist so ein Punkt, wo ich merke, es wird nicht angenommen. Es wird an der eigenen Version und vor allem Interpretation meines Verhaltens festgehalten, obwohl ich ganz klar sage, warum ich mich wie verhalte. Ja. Aber für einen anderen Menschen oder die anderen Menschen, die zum Beispiel niemals so handeln würden, können sich nicht vorstellen, dass das eine Handlungsoption für dich sein kann. Aber kann ja nicht sein, weil wenn ich in deiner Situation wäre, da würde ich ganz klar das und das machen. Also erzähl mir nicht, dass du dich dann so verhältst. Habe ich auch noch nie gehört. Noch nie habe ich das gehört. Ja, Schatzi, wir sind zwei unterschiedliche Menschen. Wir haben unterschiedliche Strategien.
Ja.
Unterschiedliche Dinge. Da, 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 da. Unterschiedliche Definitionen von, was Sicherheit für mich bedeutet. Unterschiedliche Dinge, die mir Kraft geben oder Ressourcen. Es gibt Menschen, die können per se das nicht akzeptieren und nicht sehen. Für die ist das, wenn ich so handeln würde, heißt, wenn der andere Mensch nicht so handelt, kann er mich nicht gern haben? Kann ich ihm nicht so wichtig sein? Kann ich, wie auch immer? Und wenn jemand nicht die Fähigkeit hat, da rauszugehen und rauszuzoomen, ja, und sagen, ey, das hat mich verletzt. Okay, ich höre an und ich nehme deine Version an und trotzdem hast du mich damit verletzt. Ist das eine ganz andere Geschichte, als zu sagen, du hast das gemacht, weil du bist so ein Mensch und deswegen und du und das ist der einzige Grund, warum Menschen sowas machen könnten, weil, bla, weil ich gehe von mir aus.
Ja, aber da sind wir wieder beim Thema Wahrnehmung und Interpretation von Dingen. Es fängt ja schon damit an, dass Menschen verschiedene Definitionen von ihren eigenen Werten haben. Mal angenommen, ich habe meine beste Freundin hat eine andere Definition des Wortes Loyalität als ich. Meine Version von Loyalität ist eine andere als ihre.
Ja.
Und das ist ein Punkt, an dem wir, und wir haben da jetzt vor einigen Monaten irgendwann drüber gesprochen, wir sind zwar nicht in die Situation gekommen, dass wir da miteinander geraten sind, weil wir in der Situation einfach noch nicht waren. Das heißt, wir haben festgestellt, dass wir verschiedene Definitionen haben, weil sie mir von etwas erzählt hat. Und ich dann gesagt habe, nee, würde ich genauso machen. Und das schon dafür gesorgt hat, dass sie gesagt hat, okay, fuck, wäre ich jetzt nicht so begeistert von, wenn du das und das machen würdest. Und ich gesagt habe, ja, aber verstehe ich nicht. Weil meine Definition von Loyalität ist so und so. Und sie so, nee. Wenn du loyal wärst, würdest du. Und dann haben wir uns darüber unterhalten, wie die verschiedenen Definitionen sind und wie wir in Zukunft, sollten wir jemals in so eine Situation geraten, damit umgehen, dass wir beide anders handeln würden und andere Definitionen davon haben. Also hoffen wir mal, ich gehe mal davon aus, dass wir zwei somit präventiv daran gearbeitet haben, dass wir damit am Ende kein Problem mehr haben werden. Wobei es trotzdem sein kann, dass die ein oder andere von uns zukünftig, sollte es zu so einer Situation kommen, verletzt ist oder die andere nicht wirklich versteht oder weiß der Geier was. Aber zumindest haben wir es vorher besprochen. Diese Dinge passieren aber ja mit allen möglichen Werten. Menschen haben verschiedene Definitionen von Liebe und was es bedeutet, Liebe zu empfinden und aus Liebe heraus zu handeln.
Ja.
Wie sie Liebe geben, wie sie Liebe empfangen wollen.
Ja,
Menschen haben andere Definitionen von Ehrlichkeit, von Authentizität, ja, von Sicherheit, von weiß der Geier was. Und wenn zwei Menschen, die beide sagen, ihnen ist Ehrlichkeit beispielsweise wichtig oder Loyalität, die haben beide eine verschiedene Definition davon. Beide denken, sie handeln loyal. Aber dadurch, dass sie zwei verschiedene Definitionen davon haben, werden sie trotzdem aneinander geraten. Und trotzdem kannst du dann aus der einen Perspektive sagen, du bist nicht loyal, weil deine Form von Loyalität ist falsch, weil meine ist anders. Und die andere Person macht das Gleiche. Und natürlich entsteht daraus eine andere Wahrnehmung der Situation, um die es gerade geht. Eine andere Wahrnehmung bzw. Interpretation der ganzen Sache. Also was bedeutet diese Situation jetzt für mich, für uns, für unsere Beziehung, für unsere Freundschaft, für was auch immer. Unsere Biografie ist die Grundlage dafür, wie wir Dinge wahrnehmen und interpretieren und welche Bedeutung wir diesen Dingen geben. Und wenn wir es nicht schaffen, die Perspektive zu wechseln und zu verstehen, dass der andere Mensch eine andere Biografie, eine andere Wahrnehmung, eine andere Definition von Begriffen und andere Interpretationen hat, dann werden wir ständig mit Menschen aneinander geraten. Und dann werden wir auch nicht verstehen, warum wir in den Augen anderer oder in der Geschichte anderer vielleicht mal der Bösewicht waren. Weil wir dann da sitzen und denken, verstehe ich jetzt nicht. Warum? Ich habe doch gar nichts falsch gemacht.
Mhm.
Doch hast du in deren Augen schon.
Genau, und da ist es übrigens auch absolut in Ordnung, sich für den Schmerz, den man zugefügt hat, ja trotzdem zu entschuldigen und es anzuerkennen. Selbst wenn das nie eine Absicht war, selbst wenn man das selber, selbst wenn man selbst davon niemals verletzt wäre. Das ist ja das Nächste. Dass wir oft davon ausgehen, dass wenn Dinge mich nicht verletzen, dass sie die andere Person auch nicht verletzen können. Nee. Ist nicht so. Und dann ist es auch in Ordnung, ne, eine Brücke zu schlagen und zu sagen, es tut mir leid, dass ich dich verletzt habe damit. Fertig. Nicht, es tut mir leid, dass du dich davon verletzt fühlst, sondern dass ich, selbst wenn das nie die Absicht war, wenn der Mensch dir wichtig ist, kann man so eine Brücke schlagen. Man ist halt unterschiedlich.
Ja, aber da sind wir schon wieder beim nächsten Thema. Menschen haben häufig ein Problem damit, sich zu entschuldigen.
Ja, weil es oft mit Schuldeingeständnis damit assoziiert wird.
Ja.
Was soll ich mich denn entschuldigen? Ich habe doch gar nichts gemacht. Das ist doch dein Problem, wenn du das so auffasst.
Ja.
Verstehst du? Und ja, aber wenn der Mensch dir irgendwie wichtig ist, auch nur ein Fitzelchen und du ihn magst, kann ja dein Verhalten, was für dich niemals verletzend wäre, kann ja trotzdem für ihn verletzend sein und bricht dir davon irgendwie einen Zacken aus deiner Krone, wenn du sagst, es tut mir leid, dass ich dich verletzt habe.
Ja, den meisten Menschen bricht dabei ein Zacken aus der Krone. Weil sie mit dem Schuldeingeständnis nicht zurechtkommen. Da sind wir wieder. Es ist kein Schuldeingeständnis, aber für die Leute ist das, wenn ich mich entschuldige, entschuldigen, dann heißt das, ich gebe zu, dass ich Mist gebaut habe und in meiner Welt habe ich kein Mist gebaut, also muss ich mich auch nicht entschuldigen. Ich glaube, dass sehr viele Menschen, in meiner persönlichen Wahrnehmung, die meisten Menschen, sich darüber nochmal Gedanken machen müssen. Es ist für die meisten so unnormal, sich zu entschuldigen und sich richtig und aufrichtig zu entschuldigen, dass mir das echt ein bisschen wehtut für unsere Gesellschaft, weil das so wichtig ist, den Schmerz, den ich verursacht habe, auch wenn ich ihn nicht verursachen wollte, war ich ja trotzdem der Auslöser für diesen Schmerz.
Ja.
Und es ist doch vollkommen in Ordnung, dann zu sagen, das tut mir leid.
Vollkommen.
So, wenn ich jemandem in der Stadt auf der Fußgängerzone anrempel, weil ich auf mein Handy geguckt habe, sag ich doch auch, es tut mir leid. Wollte ich die Person anrempeln? Nein. Habe ich die Person angerempelt? Ja. Sag ich dann, ey, sorry, war nicht meine Absicht? Ja.
Ja.
Also, aber weißt du, was ich meine? Ich verstehe nicht, warum wir, wenn wir emotional Menschen anrempeln, obwohl wir es nicht wollten, warum wir dann nicht sagen können, es tut mir voll leid.
Easy, absolut. Aber dafür braucht es auch eine gewisse Größe.
Ich habe letztens, mir war nicht bewusst, wie selten sowas ist, weil ich entschuldige mich gerne und ich glaube, ich kann mich auch relativ gut entschuldigen, weil ich da einfach, also ich habe da einfach kein Problem mit mehr. Ich habe kein Problem mehr damit.
Ja, ich auch nicht.
Das sah früher sehr anders aus. Und ich habe, ich glaube, das ist jetzt ein Jahr her oder so, mit einer Freundin von mir, die hat mir was erzählt, was von mir im weitesten Sinne uncool war. Mich hat jetzt nicht die volle Schuld getroffen. Es war auch nicht meine Absicht, dass da irgendwie was Negatives bei rumkommt. Ich kann es jetzt nicht genauer ausführen. Aber sie hat mir das erzählt, auch nicht, damit ich mich entschuldige. Sie hat dann in der Sprachnachricht auch gleich gesagt, ja, ich kann verstehen, dass das und das dazu gekommen ist und so. Also Schwamm drüber und so. Aber ich habe dann gedacht, fuck, das ist nicht okay. Es ist nicht okay, dass das passiert ist. Es ist nicht okay, dass ich das ausgelöst habe. Und auch wenn das von mir nicht bewusst war, ist der Outcome davon trotzdem nicht in Ordnung. Also habe ich mich entschuldigt. Also erstmal habe ich klargestellt, weil es war nicht alles wahr, was da Thema war. Also habe ich einfach klargestellt, was tatsächlich passiert ist und was nicht. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass es ein Outcome gab und ich daran beteiligt war, dass es diesen Outcome gab.
Zu 100%.
Und ich mich dafür entschuldigt habe und zwar aufrichtig, weil super uncool. Und dann hat sie mir eine Sprachnachricht geschickt, in der sie vollkommen schockiert und berührt darüber war, dass ich mich dafür entschuldigt habe. Und wie ich mich dafür entschuldigt habe. Und ich war so schockiert darüber, dass sie so schockiert war. Weißt du, was ich meine? Weil ich dachte, es liegt doch auf der Hand.
Es ist leider nicht normal, Lisi.
Und sie hat es ja, sie hat es wieder erwartet. Noch hatten wir irgendwie Streit deswegen oder das war sie irgendwie super sauer oder. Und sie war auch sofort so, ich kann verstehen, warum du so und so und so. Also sie war gar nicht, das war schon erledigt, das Thema. Und trotzdem war es mir ein Bedürfnis zu sagen, ey, das tut mir leid. Da habe ich einen Teil mit Verantwortung zu tragen und es tut mir leid, das war nicht okay. Und vor allen Dingen tut es mir leid, dass der Outcome deswegen jetzt dieser war. Und ich war der Auslöser, fertig aus. Ob ich das jetzt so wollte oder nicht, sei mal dahingestellt, aber das war nicht cool. Und als ich festgestellt habe, wie schockiert sie war darüber, dass ich die Verantwortung dafür übernommen habe und mich entschuldigt habe, da habe ich gedacht, ey, Menschen entschuldigen sich zu wenig. Wenn Menschen schockiert darüber sind, dass du Verantwortung übernimmst und dich für Dinge entschuldigst, ist das ein Zeichen dafür, dass sich Menschen zu wenig entschuldigen.
Aber ich glaube auch, dass es daran liegt, wie sehr du an einer gewissen Identität festhältst, ob du dich entschuldigen kannst oder nicht. Ich bin die, die alles richtig macht. Ich bin die, die doch immer gut ist und gute Intentionen hat. Ich bin doch die, die, wenn dein Selbstbild nicht inkludiert, dass du Fehler machst, dass du the good, the bad, the ugly hast, dass du sehr wohl der Bösewicht sein kannst, dass du, ne, dann fällt es dir auch schwerer, dich zu entschuldigen. Weil was würde denn dieses vermeintliche Schuldeingeständnis denn über dich und dein Selbstbild aussagen? Und ich glaube, viele beschäftigen sich aber nicht damit. Man klammert sich so fest an diese Geschichte, die man sich über sich selbst erzählt, an diese Identität. Und wenn irgendwas im Außen dafür sorgt, dass du davon abweichen musst, haben viele Leute der Hinsicht eine Sperre und verweigern sich das dann. Anstatt zu hinterfragen, bin ich denn wirklich die Person, die ich glaube zu sein? Oder die Geschichte, die ich mir mantramäßig über mich selbst erzähle?
Ja.
Egal, ob es im Guten oder im Schlechten, weißt du?
Ja, und ich glaube, es kommt noch hinzu, dass Menschen ihr Verhalten nicht von ihrer Identität trennen können.
Ja, hundertprozentig, Isi.
Nur weil ich mich mal verhalte wie ein Arschloch, heißt das ja nicht, dass ich ein Arschloch bin. Ich halte mich tatsächlich für einen sehr guten Menschen. Ich halte mich für eine sehr gute Freundin. Ich halte mich für eine gute Tochter und für eine gute Partnerin. Heißt aber nicht, dass ich nicht als Tochter, als Freundin oder als Partnerin nicht auch schon mal Mist gebaut hätte oder Menschen unfair behandelt habe oder angezickt ohne Grund oder im Stich gelassen oder anderweitig verletzt. Das heißt aber ja nicht, dass das meine Identität ausmacht, sondern dass mein Verhalten nicht in Ordnung war.
Absolut. Und aber das können die meisten nicht trennen, weil wir auch. Du sagst ja auch, die meisten haben von ihren Eltern gehört, nicht, du hast jetzt irgendwie schlechte Noten bekommen, sondern du bist schlecht in der Schule. Du bist nervig. Du bist so anstrengend. Du bist so jenes. Also, es fängt ja schon damit an, in der Schule. Du bist dumm. Gott, du bist nicht so gut wie die anderen. Also, es geht ja sehr viel auf Selbstwertgefühl und auf Identität. Wie Dinge früher kommuniziert wurden. Und du musst eigentlich im Alter mühselig lernen, das zu trennen. Und allen voran ja in dir.
Ja.
Und leider haben wir ja kein Fach in der Schule, wie einfach es wäre, wie geil es wäre, wenn man ein Fach hätte, wo man den Kindern beibringt, wie ich mit Emotionen umgehe, was sie bedeuten, wie ich mit meinen Gedanken umgehe, auch den negativen Gedanken, inneren Kritik. Oh mein Gott, wir würden so viel abfangen können.
Ja.
Ich raff es einfach nicht, aber ist okay. Auf jeden Fall landest du ja, also mit den Themen beschäftigst du dich erst, wenn der Leidensdruck als Erwachsene in der Regel in der Beziehung sehr hoch ist oder in keiner Beziehung, weil es irgendwie gar nicht nie klappt oder irgendwie auf jeden Fall in zwischenmenschlichen Beziehungen zeigt sich das sehr, sehr oft an. Und dann fängst du an, erst einmal zu gucken und zu graben, dass du das ja von dir trennen darfst, das Verhalten. Und das ist ja das, warum ich der Mine ja auch ganz klar sage, und habe ich glaube ich schon mal erzählt, ich sage nie, ich liebe dich. Ich sage, ich liebe dich wegen der Person, die du bist, nicht wegen dem, was du machst. Das heißt, wenn sie missbaut und sagt, Mama, hast du mich jetzt noch lieb? Dann sage ich, was sage ich immer, Mina? Warum liebe ich dich? Ja, wegen der Person, die ich bin und nicht wegen dem, was ich mache. Und ist das etwas jetzt, was du gemacht hast oder was du bist? Ja, was ich gemacht habe. Ja, also? Ja, liebst du mich? Ja. Aber ich habe nur Glück oder ich habe daran gearbeitet, dass das ein Kind ist, das kommunizieren kann. Na, vieles geht ja auch, passiert ja sehr schnell im Kopf und das bekommen Eltern überhaupt gar nicht mit. Und dann haben sie ja vielleicht auch nicht mal die Kapazität und die Fähigkeit, das aufzufangen. Na? Aber von daher ist es, auch die individuelle Definition von Stärke und Schwäche. Wenn ich denke, Stärke heißt, mich nie zu entschuldigen, immer ganz starr hinter meinen Ansichten stehen zu bleiben und die durchzusetzen.
Und das, ja. Letztens habe ich von jemandem gehört, es wäre schwach, seine Meinung zu ändern, weil man dann keinen Rückgrat hat.
Das ist Bullshit. Das ist doch ein Zeichen von Größe und von Intelligenz, dass wenn du Input bekommst und das in deinem Kopf quasi integrierst und neu evaluierst und daraus dann, wie nennt sich das Prinzip? Dafür gibt es ein Wort.
Ich weiß noch nicht, worauf du hinaus möchtest, aber ja.
Quasi, wenn du Input bekommst und daraus ein neuer Input entsteht.
Mhm.
Das ist ein Zeichen von Intelligenz, Leute.
Ja, natürlich.
Du bist ganz schön dumm, wenn du neuen Input bekommst, Informationen und dann immer noch an deiner Meinung wohlgemerkt, festhältst, ist das kein Zeichen von Stärke oder Intelligenz.
Nee, das Gegenteil. Es ist richtig dumm. Es ist einfach richtig dumm. Und ich stand dann und hab gedacht, warte mal, hä? Nee, Also irgendwas hast du nicht verstanden.
War das ein Mann?
Ja.
Ja, ich muss sagen, das ist leider Gottes ist das in meiner Erfahrung mit meinen Klienten ist das eine sehr männliche Sicht. Also die Klienten, die noch nicht an sich gearbeitet haben, ne? Nicht die jetzt vielleicht schon in Therapie waren und so weiter.
Ich krieg da Kopfschmerzen von. Ich verstehe sowas nicht. Aber es ist einfach die Definition von dumm.
Und meine Definition von du bist eine riesen Red Flag.
Ja. Ähnlich wie Leute, die immer recht haben müssen.
Ja.
Wobei die liebe ich ja. Weil das ist wie bei Leuten, die nicht verlieren können. Das sind meine zwei Lieblingsmenschen, weil ich es sehr lustig finde.
Und weil du dir einen Spaß daraus machst, zu gewinnen und ein Recht zu haben.
Exakt. Ich
weiß. Kleine Hexe.
Weil du weißt ganz genau, du kennst mich lang genug, um zu wissen, mich juckt es gar nicht, ob ich recht habe oder dich.
Ja.
So wirklich null. Genauso wenig interessiert es mich, ob ich gewinne oder nicht. Außer, wenn ich mit Menschen spiele, die nicht verlieren können.
Oh ja, ich auch, easy, ganz schön.
Oder, wenn ich vor Menschen sitze, die nicht sagen können, oh, ich hatte Unrecht oder du hattest Recht. Oh mein Gott, ich führe vor dir ein Ich-hatte-Recht-Tanz auf und ich lasse es dich 20 Mal wiederholen. Mir geht da so einer ab. Ich lieb's.
Ich auch, leider Gottes. Ich muss sagen, großartig. Früher war ich so schlimm, Isi. Ich konnte nicht verlieren, ne?
Echt?
Ich habe auch früher, vor meiner inneren Arbeit, Isi, war ich ganz schlimm. Ich habe gern gewonnen und wenn ich gewonnen habe, habe ich dir das ins Gesicht gerieben und zwar stundenlang. Und ich habe mich richtig dran ergötzt, wie schlecht es dir dabei ging.
Ja, aber das Ding ist, es macht halt auch nur Spaß, wenn die andere Person auch nicht verlieren kann. Weil sonst, wenn du mit jemandem mit mir spielst, okay, wärst du heute noch jemand, der nicht verlieren kann, dann hätte ich auch echt Spaß daran zu gewinnen. Aber mich würde es halt trotzdem nicht interessieren, wenn du da einen Ich habe gewonnen Tanz vorführst, geht es mir nicht. Also ja, weißt du, eigentlich interessiert es mich ja nicht. Mm-mm. Aber gerade bei Leuten, die nicht verlieren können, ich möchte eine Parade veranstalten.
Ich mach's auch. Ich bin da bei dir. Also wirklich, wenn jemand vorher so vor allem große Töne spuckt, ne? Und dann mit dem unbedingten Willen zu gewinnen, so voll verbissen und ich gewinne dann, da kannst du drauf wetten, dass ich dir das in die Nase reiben werde.
Weißt du, was mir das Liebste ist, wenn ich Leuten irgendwas erkläre und die haben das so noch nicht gehört und sagen, nee, das ist nicht so. Und ich sag, doch. Nee, das ist nicht so. Ja, doch. Google's doch. Ja, ich google das jetzt. Und dann googeln die das und du siehst so, wie dieses Gesicht auf einmal so, wie die Farbe verlieren und feststellen, okay, fuck, stimmt doch, was sie gesagt hat. Und dann ganz ohne was zu sagen, das Handy so weglegen und wir das Thema so unter den Tisch kehren wollen. Und ich sag, und? Was stand da? Ja, okay, vielleicht hattest du doch recht. Was hatte ich?
Lies mal laut vor.
Ja. Was hatte ich? Sag's doch bitte nochmal laut. Ich hab's gerade akustisch nicht verstanden, was du gesagt hast. Ja, oh, da kann ich schon wirklich fies werden bei sowas. Also lustig fies, aber fies.
Ja, aber das machst du auch nur mit Menschen, mit denen du eine gute Bindung hast, ne?
Ja, also selbstverständlich. Ich mach das jetzt nicht mit Hinz und Kunz.
Aber verstehe ich vollkommen. Wie gesagt, mittlerweile kann ich verlieren, aber ich gewinne immer noch lieber. Also wenn ich gewinne, also ich gewinne immer noch lieber, als dass ich verliere, aber ich kann verlieren. Aber wenn ich gewinne, dann freue ich mich auch wie ein Kleinkind darüber. Aber es ist nicht mehr so, dass ich unbedingt gewinnen muss.
Also für mich muss es einfach nur ein gutes Spiel sein. Mhm. Ich glaube, es kommt immer darauf an, was es ist. Ich muss nicht unbedingt gewinnen, aber das Spiel muss Spaß machen. Wenn ich was so wenig bis gar nicht kann oder so schlecht in was bin, dass ich an dem Spiel an sich schon keinen Spaß mehr habe, dann habe ich auch keinen Spaß. Dann geht es aber auch weniger darum, dass ich verliere, sondern darum, dass das Spiel mir dann nicht wirklich Spaß macht, wenn mir die Fähigkeiten dazu fehlen oder so. Kann ich dann nicht wirklich was mit anfangen. Aber ich spiele einfach zu gerne mit Leuten, die nicht verlieren können. Da habe ich echt Spaß dran.
Das glaube ich dir.
Nochmal, um das Thema Meinung abzuschließen. Mhm. Auch dafür gibt es ja Wahrnehmungsverzerrungen. Das ist ja das Problem mit Menschen, die nicht von ihrer Meinung abtreten können oder wollen oder glauben, das wäre schwach, sind ja auch die, die sich immer wieder weiter Content reinziehen, der ihre eh schon bestehende Meinung bestätigt. Das ist ja diese ganze Confirmation Bias-Geschichte, dass wir, und das ist für alle, die zuhören, ich glaube, Monja macht das auch, fangt damit an, das Gegenteil von dem, was ihr glaubt, irgendwo zu lesen. Wenn ihr der Meinung seid, keine Ahnung, das wäre jetzt ein richtig dummes Beispiel, weil da gibt es auch kein richtig und kein falsch, es gibt nur eine Wahrheit. Aber ich wollte gerade sagen, wenn ihr der Meinung seid, die Erde ist flach, dann lest ein Buch darüber, warum bewiesen ist, dass die Erde rund ist. Einfach, um sich mit dem Gegenteil zu beschäftigen. Ich versuche das immer zu machen. Ich habe Anti-Homöopathie-Bücher, um alle Studien und alle Belege dafür zu lesen, warum Homöopathie Quatsch ist. Ich habe Pro-Homöopathie-Bücher. Ich habe Impfbücher in alle möglichen Richtungen, um mir alle Meinungen dazu anzuhören. Ich habe zu so gut wie allem immer beide Extreme,
ja,
um mir von allem ein Bild zu machen und mir dann daraus eine Meinung zu bilden.
100%.
Und mich nicht immer mit dem zu füttern, was bestätigt, was ich eh schon glaube. Weil das macht dumm.
100%. Und leider Gottes sind unsere Algorithmen so aufgebaut, Leute, ne? Also
ja,
wenn ihr denkt, das, was ihr auf Social Media seht, ist die einzige Wahrheit, dann garantiere ich dir, dass du und ich ganz unterschiedliche Dinge sehen.
Weißt du, was noch schlimmer ist?
Was denn?
Auf TikTok,
ja,
ist das sogar mit den Kommentaren so.
Oh ja.
Es werden nicht alle Kommentare allen Leuten angezeigt in der gleichen Reihenfolge, sondern die Kommentare, von denen TikTok denkt, dass du der gleichen Meinung bist. Und deswegen siehst du nur noch eine Meinung in TikTok-Kommentaren und du denkst dir, du hast ja die gleiche. Also muss das ja stimmen, weil es sind ja alle Kommentare so. Und wenn ein anderer Mensch dieses Video guckt und in die Kommentare geht, sieht er komplett andere Kommentare.
Ja, das ist verrückt einfach, wie hart wir da manipuliert werden. Das ist ja Manipulation, was anderes ist es nicht.
100%. Weil Zugehörigkeit. Die Leute wissen, dass zwei Sachen funktionieren. Ragebait und Zugehörigkeit. Wenn ich mich einer Gruppe zugehörig fühle, einer Ideologie, einer Meinung, einem keine Ahnung was, und ich habe das Gefühl, ich bin auf der moralisch überlegenen Seite oder ich bin auf der Gewinnerseite oder auf der klugen Seite oder auf positive Eigenschaft der Wahl einfügen Seite, fühle ich mich gut. Und natürlich wird mir dann nur noch so ein Kram angezeigt.
Ja.
Krank ist das, krank.
Das ist wirklich krank. Also deswegen ist es also eine gewisse... So ein gewisses Grad an Abstand, sowohl im Inneren und sich selbst zu beobachten, was man denkt, aber auch im Außen, bei Social Media und Co., ist auf jeden Fall angebracht.
Ja.
Weil, wie gesagt, sowas wie die Wahrheit gibt es nicht.
Nee.
Es gibt, und das kennen wir auch alle, wenn wir schon mal mit jemandem unterwegs waren und die Person am nächsten Tag erzählt, was sie erlebt hat und du warst dabei. Und du denkst dir, wo war die denn? Ich stand da daneben, das stimmt doch so gar nicht. Also damit du siehst, wie hart Wahrnehmung, selektive Wahrnehmung, Wahrnehmungsverzerrung und
ja,
so weiter, wie das wirkt einfach.
Ich weiß nicht, ob wir es in dieser Folge schon mal gesagt haben, aber ich sag's auch nochmal, weil ich werde nicht müde, das zu wiederholen. Unsere Wahrnehmung ist ein Ergebnis unseres bisherigen Lebens.
Ja.
Es gibt keine objektive Realität. Jeder sieht die Welt, wie sie ist, nicht wie die Welt ist, sondern so, wie er selbst ist.
Wie sie nicht kann. Ja, mach
und
das zu Ende.
Wir haben nebst den bekannten kognitiven Wahrnehmungsverzerrungen, die es in der Psychologie gibt, wie diesen Confirmation Bias, oder es gibt auch einen Negativity Bias, dass wir einfach eher negative, bedrohliche Dinge sehen als positive Dinge. Evolutionär betrachtet auch super sinnvoll, weil wir müssen ja aufpassen, dass wir auch schön überleben.
Ja.
Aber das sind Dinge, die sind in der Psychologie klar geklärt. Was wir aber vergessen, selbst wenn wir diese Wahrnehmungsverzerrung auf dem Schirm haben sollten, was die meisten auch schon nicht haben, dass unsere Sicht auf die Welt gefärbt ist von unserer Biografie, von allen Themen, die uns begleiten, von allem, was wir kulturell mitbekommen haben, von allen Glaubenssätzen, von allem, was wir in unserem Leben bisher erlebt haben und nicht aufgearbeitet haben. Das färbt, wie wir die Welt sehen, wie wir Menschen sehen, wie wir Situationen sehen, wie wir uns selbst sehen. Unser täglicher Zustand, unser hormoneller Zustand, wie viel wir geschlafen haben, ob wir gerade Hunger haben oder nicht, wie gestresst wir sind oder nicht. Auch das führt dazu, dass wir jetzt in dieser Situation Dinge anders wahrnehmen, als wir sie wahrnehmen würden, wenn wir 10 Stunden geschlafen hätten, gerade gegessen, unser Blutzucker stabil ist und wir auf einer Hängematte liegen. Also alles hat einen Einfluss auf, nicht alles, aber sehr vieles, was wir nicht auf dem Schirm haben, hat einen Einfluss auf unsere Wahrnehmung, auf unsere Interpretation von Dingen und dann daraus auch auf unser Verhalten.
Ja. Ja. Und das ist übrigens auch Bestandteil von HUFU, Human Foundation. Das ist ein Selbstlernkurs, den die Easy und ich gelauncht haben, der gerade quasi im Launch ist. Und da ist es auf jeden Fall auch Bestandteil davon, weil da geht es ja darum, in dem Kurs, dass man lernt, den Menschen ganzheitlich zu verstehen. Weil oft viele Ausbildungen sehr einseitig auf den Menschen schauen. Sei es die Coaching-Ausbildung, da hast du halt Coaching, Basics und Tools. Dann hast du eine Nervensystemausbildung, dann hast du nur das Thema Nervensystem betrachtet wird. Dann hast du vielleicht was über den Körper gelernt, dann ist es nur. Und die Easy und ich haben quasi in dem Kurs wie eine Art 360-Grad-Perspektive auf den Menschen gegeben, indem man versteht, wie der Mensch psychologisch, biologisch, nervensystemtechnisch, systemisch und so weiter, emotional und so weiter und so fort funktioniert. Damit man, wenn du jemand bist, oder damit du, wenn du jemand bist, der Menschen begleitet, auch wirklich auch andere ganz, ganz wichtige Dimensionen mit einbeziehen kannst und das verstehst, vor allem. Und nicht irgendwie versuchst zu coachen, wenn der andere eigentlich ein komplett dysreguliertes Nervensystem hat.
Ja.
Oder einen ganz krassen Hormonmangel oder einen ganz starken Progesteronmangel und versuchst aber, wenn dich wunderst, warum das irgendwie nicht besser wird. Also selbst wenn
versuch
du nicht
mal
alles,
eine Frau zu coachen, ja, wenn sie Hardcore PMS hat, weil sie einen Progesteronmangel hat, da kannst du coachen, was du willst.
Genau.
Da kann die Frau so bewusst sein, wie sie will. Wenn die Hormone kicken, kicken die Hormone.
Genau, und das ist aber wichtig für dich, das zu verstehen und einen Blick drauf zu haben und deine Klienten oder Mandanten oder was auch immer es ist oder Schüler oder wie auch immer, darauf aufmerksam zu machen, ja, und mit drauf gucken zu lassen.
Ja.
Genau. Und ich denke aber, dass wir alle Informationen bzw. die Links in die Shownotes packen. Aktuell bieten wir euch einen Sneak Peek in den Kurs. Das heißt, wenn ihr euch einträgt, dann bekommt ihr 3 Lehrvideos für ein paar Tage freigeschaltet. Easy, wie lange war das nochmal?
5 Tage. Also 5 ihr könnt Tage euch auf der Webseite eintragen, dann kriegt ihr einen Link. Ja. Einen Link. Dann kriegt ihr eine Mail. In der Mail ist ein Link zu unserem Kursbereich. Und dann seht ihr natürlich erstmal eine Übersicht von allen Modulen und so. Aber ihr bekommt 3 Lehrvideos. 1 aus Modul 1 und 2 aus Modul 2. Ich glaube, das sind insgesamt 4 Stunden Inhalt oder so. Also es ist wirklich viel.
Mhm.
Sowohl Vorlesung von Monja als auch von mir.
Mhm.
Einfach damit ihr euch einen Eindruck machen könnt,
ja,
wie die Vorlesungen aufgebaut sind. Ob das was für euch ist, ob das nichts für euch ist, ob ihr da Bock drauf habt, ob ihr mehr wollt. Ja, könnt ihr gucken. Habt ihr 5 Tage Zugang? Kostenlos logischerweise.
Ja.
Ihr habt auch nichts abgeschlossen nach Ablauf der 5 Tage. Da verschwindet einfach der Zugang dann und dann ist gut.
Genau. Und so habt ihr einfach eine bessere Entscheidungsgrundlage für euch, um zu schauen, ob der Kurs etwas ist, der euch jetzt einen Mehrwert bietet, den ihr gerade braucht, oder halt nicht.
Ja, come in and find out.
So sieht's aus.
Kostet ja nichts, wa?
Nö. Ja.
Feierabend?
Feierabend.
Wie das duftet.
Kräftig, deftig, würzig, gut. Pommesche. Das ist so schlimm, diese Werbejingles, die vergisst du einfach nie wieder.
Nein, nein, nein.
Nie wieder. Nexqueezer, keiner schmeckt dir so wie dieser.
Vollgepackt mit schönen Sachen.
Ja, genau. Das Leben schön leichter machen. Hinaus ins Weekend-Feeling. Mit Zott, Sahne, Joghurt. Schlimm, einfach ganz schlimm.
Es ist wirklich grausam.
Ja, ganz schlimm.
Das ist also so tief eintätowiert,
ja,
ins Hirn.
Hirn.
Das,
ja,
geht einfach nicht wieder weg.
Nee.
Weißt du, was ich auch noch auswendig kann?
Was
die, ich habe früher, ich weiß nicht, ob du früher auch Kassetten gehört hast von Bibi Blocksberg.
Ja, aber Bühnchen sowas
und so weiter.
Ja.
Die Intros. Die Intro-Songs.
Ja, klar. Das sind Bibi und... nee, du meinst quasi die Intro-Songs.
Ja.
Bibi und Tina kann ich noch auswendig. Und Bibi Blocksberg, da bräuchte ich einen Anstoß, glaube ich. Blocksberg, die kleine Hexe, kann so manches von ihr träumen. Genau. Mhm. Und sie wird euch immer helfen, ja. Denn sie ist euer bester ja. Freund. Bibi Blocksberg, genau. Oh. Genauso wie alle Intros von den Serien, die ich als Kind geschaut habe. Von Calimero über Mila, über Kickers. Oh, denn die sind ja fünf Freunde. Da. Hip, 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 hurra.
Ja, das war mein erster Crush, der ja. Torwart.
Ja, der war toll.
Wie hieß der nochmal?
Ich weiß es nicht, aber der wurde immer in Slow Motion gezeigt.
Ja, auch hart, ja. Dass man sich als, weiß ich nicht, Achtjährige in einen Comic verlieben kann. Aber es war mein erster Crush.
Doch, ich sehe es gerade bei meiner Tochter tatsächlich auch.
Ja, hart.
Ich sehe es bei meiner Tochter auch tatsächlich.
Aber auch Sailor Moon.
Ja, oh, das habe ich geliebt. Sailor Moon, ich war der größte Sailor Moon-Fan. Pokémon. Ich will bis heute meine Katze Luna nennen, deswegen, wenn ich eine bekomme. Bis heute. Ich meine es wirklich ernst, ne?
Ja. Pokémon auch hart. Ja. Ich glaube aber, den Titelsong kann auch jeder Mensch, der in unserem Alter ist. Da kamst du, ob du das geguckt hast oder nicht, du kamst an diesem Song nicht vorbei.
Das stimmt.
So, okay, jetzt haben wir jetzt auch noch gesungen. Okay. Ich glaube, Entertainment-Faktor für die heutige Folge ist gegeben.
Ja.
Wir gehen jetzt Mittagessen.
Guten Appetit.
Dankeschön.
Bitte. Tschüss.